Hi, ich bin Christian.
Und ich bin Diana.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Ja, Diana, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in alter Besetzung.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Heute besondere Folge und zwar unsere erste Aufnahme hier in unseren modernisierten Büroräumen, zumindest weitestgehend. Wer auf Instagram uns folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Und Diana und ich sitzen jetzt im gleichen Raum.
Ja, sehr seltsam.
Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert heute.
Aber auch schön, denn tatsächlich sehen wir uns jetzt in live. Hallo, hallo, da drüben. Und nicht mehr nur noch über den Bildschirm und wir haben keine Verzögerung mehr.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Es ist sehr, sehr schick geworden bei uns. Es lässt viel Kreativität auch zu luftig und modern. Echt schön. Also jetzt, als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich gleich gedacht, ja, toll, sieht gut aus.
Stichwort Urlaub, genau. Die Diana ist aus dem Skiurlaub zurück. Ostern naht, der Frühling kommt, zumindest hier bei uns im Taunus langsam.
Alles ist grün und blüht.
Alles ist grün und ich düse nächste Woche in den Skiurlaub und da haben wir uns gedacht, dazwischen nehmen wir nochmal eine Folge für euch auf. Die letzten Folgen waren ja alle mit Gästen, die haben uns aber auch sehr gut gefallen. Wir haben auch sehr positives Feedback von euch bekommen. Von daher vielen Dank. Ihr habt es aber vielleicht auch gemerkt, die Frequenz der Folgen war so ein bisschen reduziert in letzter Zeit. Wir haben jetzt ein neues Setup, unsere Renovierung ist fertig, wir haben das Jahr vor uns und unser Plan ist jetzt mit neuer Podcast-Agentur, neuer alter Podcast-Agentur auch ab April, Mai jetzt wieder regelmäßiger Folgen rauszubringen, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe, dass es dieses Mal abschließend gelingt. Die niedrige Frequenz der Folgen, die rauskam, war vielleicht aber auch eine Chance für den einen oder anderen von euch, Catch-up zu machen und sozusagen den Backlog oder die nicht gehörten Folgen dann peu à peu zu hören. Vielleicht für die seit kürzerem erst dabei sind. Nochmal der Hinweis, es lohnt sich auch immer, nicht nur auf die neueste Folge zu warten, sondern auch wirklich tatsächlich in den Katalog zurückzublättern und einfach unsere alten Folgen nochmal anzuschauen. Wir haben 2000 angefangen mit relativ vielen aktuellen Folgen zum Thema Corona, aber danach ging es doch dann eigentlich mit sehr grundlegenden Dingen der Praxis BWL und des Praxiserfolges los. Wir haben alle Kostenarten durchgesprochen, den Weg des Geldes, ganz viele Themen rund um Finanzierung und Investitionen. Da vielleicht nochmal der Aufruf, schaut nochmal durch die alten Folgen, da sind bestimmt noch ein paar dabei, wo wir sehr grundsätzliche Dinge besprochen haben, die sind auch evergreen, die euch vielleicht nochmal ein paar Einblicke geben und ich glaube, manchmal macht es auch Sinn, eine Folge nochmal zu hören, wenn man sie vielleicht gemocht hat und die eine oder andere Sache umgesetzt hat, aber sicherlich nicht alles aufgeschrieben hat.
Dabei. Definitiv.
Sehr gut. Ja, Diana, um was soll es denn heute gehen in der Folge?
Ja, heute haben wir tatsächlich ein Dauerbrenner-Thema, würde ich sagen. Also ist kein Thema, was uns jetzt aktuell beschäftigt, sondern was uns schon immer beschäftigt, aber doch durchaus momentan vielleicht mit einer höheren Frequenz wieder vorkommt, nämlich die Frage nach dem Eigenlabor. Also die Frage, sollte ich ein Eigenlabor gründen, ja oder nein? Macht das Sinn? Lohnt sich das? Es ist ein Thema, was uns in der Beratung ja immer wieder vorkommt, insbesondere bei Praxen, bei denen der Fremdlaboranteil immer weiter steigt und sie irgendwann das Gefühl haben, Mensch, jetzt mache ich so viele Leistungen oder Laborleistungen, die ich aber gar nicht abrechne oder die ich für mein Fremdlabor abrechne. Und sie kommen natürlich dann automatisch zu dieser Fragestellung, sollte ich diesen Umsatz nicht lieber in der Praxis behalten und ein Eigenlabor gründen, um eben da vielleicht dann eigene Gewinne draus zu ziehen. Und ja, dieser Fragestellung wollen wir uns heute mal beschäftigen.
Ja, ich glaube, so ein paar Sachen, die wir vielleicht am Anfang einmal klarstellen sollten. Dieses Thema Eigenlabor, das ist natürlich auch klar, das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, 1-0. Wir versuchen das heute trennscharf zu besprechen. Ne? Wir wissen aber auch, dass die Übergänge fließend sind. Das reicht ja von, ich mache einfache Laborarbeiten in einem kleinen Räumchen hinterm Empfang irgendwo. Genau genommen ist sogar schon eine Chairside-Leistung eine Laborleistung, aber da würde ich auf keinen Fall jetzt vom Eigenlabor sprechen, weil das machen wir ja im Behandlungszimmer. Aber von kleinen Dingen, die ich irgendwie in einem separaten Räumchen mache, über ich habe da vielleicht einen kompletten 3D-Workflow mit Zerec stehen, bis hin zu ich habe ein voll eingerichtetes Meisterlabor, vielleicht sogar in separaten Räumen, oben drüber, nebenan oder ein bisschen weiter weg. Das ist, glaube ich, so grob das Kontinuum und wir versuchen davon aber so ein bisschen zu abstrahieren. Wenn wir jetzt, glaube ich, im Weiteren davon sprechen, dass wir ein Eigenlabor einrichten, Diana, dann meinen wir schon separate Räume mit Technikern, die das gelernt haben und die da in wesentlichen Teilen ihres Tages zahntechnische Leistungen erbringen.
Also so, dass wir es wirklich als Profit Center auch betrachten können. Ja, als eigenständigen Bereich in der Praxis, der ernsthaft betrieben wird. Und das, was wir hier besprechen übrigens, das kann man auch teilweise auf andere Bereiche anwenden. Wir haben immer wieder Praxen, die auch momentan darüber nachdenken, eine Kinderabteilung zu eröffnen oder eine KFO oder sich in anderen Bereichen auszuweiten. Ähnliches gilt auch für die Prophylaxe. Also einige der Überlegungen, die wir jetzt anstellen, die kann man durchaus auch auf andere Bereiche ausweiten. Denn das ist tatsächlich doch etwas, was aktuell immer wieder an uns herangetragen wird, würde ich schon als Trend bezeichnen, dass alle versuchen, vor Jahren hatten wir dieses Standortthema, dann hatten wir das Investorenthema und jetzt habe ich so das Gefühl, alle versuchen so ihr Spektrum zu erweitern und weitere Bereiche anzugliedern. Und da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge zu machen. Heute soll es natürlich primär um das Eigenlabor gehen und deshalb gleich mal an dich die Frage, Christian, wie ist es denn jetzt, Eigenlabor, ja oder nein?
Genau. Ja, also dann machen wir es ganz kurz. Ich gebe euch jetzt die Antwort. Nein.
Wie unsere Folgen halt sind.
Genau. Es ist, wie es immer ist. Es kommt drauf an. Und das ist so eine Aussage, die mich manchmal zur Weißglut bringt, weil die will ich natürlich von einem Berater nicht hören. Aber am Ende des Tages ist es so. Die einfachen Antworten, die sind immer verlockend, aber meistens nicht so richtig hilfreich. Und von daher legen wir es jetzt, glaube ich, einfach mal zwei Stufen tiefer und gehen direkt so ein bisschen auf die einzelnen Aspekte ein.
Absolut gerne. Was unsere Zuhörer nicht wissen, wir haben im Vorfeld dieser Folge gerade eben selber noch heiß diskutiert. Und haben auch tatsächlich in manchen Aspekten uns nochmal abgleichen müssen, ne? Wie unsere Meinung dazu ist. Es ist ein sehr differenziertes Thema.
So ist es. Und ich möchte nochmal starten, vielleicht anknüpfend an den Gedanken, den du eben in so einem Halbsatz geäußert hast, weil ich glaube tatsächlich, dass das der Gedanke ist, der in vielen Köpfen unserer Kunden abgeht und der diese Diskussion überhaupt auslöst oder die Fragestellung überhaupt auslöst, nämlich der Gedanke, ich habe jetzt eine Praxis, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 1 Million Umsatz und ich sehe jetzt in meiner BWA vom Steuerberater, dass ich 200.000 Euro an das Fremdlabor abgebe und dann denke ich, hoppla, das ist ja mein zweitgrößter Kostenfaktor in der Praxis. Der größte ist immer Personal, das wisst ihr. Da kann ich nichts machen, da will ich nichts machen. Wahrscheinlich, die will ich gut bezahlen. Da bin ich froh, wenn ich genug habe, vielleicht sogar eine oder zwei zu viel Mitarbeiterinnen. Und dann sehe ich dieses Fremdlabor und dann denke ich, ach, das ist ja ein ärgerlicher, großer Posten. Und wie kann ich den denn vermeiden? Ich glaube, so ist oft die Denke. Und dann sozusagen die Frage, das kann ich ja vermeiden, indem ich das selber erbringe. Und dann wird es bei mir sozusagen zu einer eigenen Leistung und zu Umsatz, den ich dann selber mache. Und da möchte ich einmal kurz anregen, im Kopf mal kurz mir zu folgen oder umzuparken. Wir dürfen, die Betrachtung ist nicht falsch, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das steht bei euch in der BWA nur deswegen bei den Kosten, weil das durchlaufend ist und ihr das oben vereinnahmt habt. Ja, das ist aber der eigentliche Grund dafür, ist nur, dass ihr sozusagen gesetzlich verpflichtet seid, das, was ein anderer erbringt, nämlich das Fremdlabor, in Rechnung zu stellen bei Patienten und Krankenkassen und dem Fremdlabor das Geld zu überweisen. Das heißt, eigentlich würde ich argumentieren, sind das gar keine Kosten eurer Praxis, genauso wenig wie das nicht eure Umsätze sind, die im Fremdlabor erbracht wurden, sondern es läuft nur durch. Ich glaube, es wird ein bisschen klarer, wenn man bei uns in Solvi Control arbeitet, weil da machen wir es ja anders. Da ist das Fremdlabor in der BWA im Prinzip gar nicht zu sehen. Wir nehmen es aus den Kosten raus, wir nehmen es aus den Umsätzen raus und gucken nur auf eure eigene Praxisleistung und eure eigenen Praxiskosten. Und ich glaube, ein bisschen anschaulich wird es auch, wenn man auf andere Ärzte guckt. Also wenn wir zum Hausarzt gehen, Diana, und da ein großes Blutbild gemacht kriegen oder irgendeine andere labortechnische Untersuchung oder wenn man als Schwangere zum Frauenarzt geht und dort irgendeine Untersuchung machen lässt, DNA-Untersuchung oder so, dann sind das ja Leistungen, die auch von Laboren erbracht werden, die aber in dem Fall nicht vom Hausarzt uns in Rechnung gestellt werden, sondern kriegen wir vom Labor eine separate Rechnung, die wir als Menschen bezahlen. Und unser Hausarzt würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, oh mein Gott, ich habe so große Kosten im Fremdlabor, weil er die nicht hat. Ne? Das ist aber reine Willkür, es ist nur eine gesetzliche Vorgabe, die erstmal dazu führt, dass das bei euch auf der BWA als Kosten und als Einnahmen auftaucht.
Genau. Und es ist natürlich, warum bekommt es schon ein bisschen mehr Brisanz? Weil es eben aufgrund des Trends der Größe der Praxen, also die Praxen werden immer größer, ja, haben immer höhere Auslastungen, also die Einheit an sich wird immer größer. Es arbeiten mehr Zahnärzte pro Praxis. Ja, das heißt, ich mache mehr Umsatz in der Praxis und es sind einfach mehr Behandler. Und dadurch ist natürlich dieser diese Summe, die ich da sehe an Fremdlaborumsatz oder Kosten, eben als durchlaufender Posten, einfach viel, viel größer geworden in den letzten Jahren. Ja, prozentual hat der sich nicht verändert. Der liegt in der Regel bei unseren Praxen, korrigier mich, aber bei 15, 16, 17 Prozent. Ja, und die Frage ist jetzt einfach nur, habe ich eben eine Praxis mit einer Million Umsatz, ne, dann sind es eben 160.000, oder habe ich 2 Millionen Umsatz, dann sind es 320.000, die ich ans Fremdlabor weiterreiche, ne, und nach oben multipliziert, wir haben ja Praxen mit 4 Millionen Umsatz, ne, teilweise vielleicht 10 und mehr, und dann macht das natürlich einen viel größeren Anteil aus, ja, auch wenn es immer bei diesen 16% bleibt, rede ich von einer größeren absoluten Summe. Genau. Und deshalb kommt, glaube ich, bei vielen überhaupt dieser Gedankengang, ja, Moment mal, 300.000, 400.000, das ist unheimlich viel Geld, oder auch noch mehr. Jetzt muss ich mir doch ernsthaft mal Gedanken darüber machen.
Das Geld würde ich lieber behalten. Genau. Genau. Und was passiert, wenn ihr ein Eigenlabor einrichtet, ist, dass dann diese Umsätze und Kosten, die eigentlich nicht eure sind, die werden tatsächlich dann zu euren Umsätzen, und damit verbunden sind noch eure Kosten, die tauchen halt in anderen Kostenpositionen dann auf als bisher, ne? Und die Frage, die im Raum steht, ist das eine gute Idee, 300.000 Euro Umsatz und 300.000 Euro Kosten zum Beispiel, wo ich nichts dran verdiene, wegzunehmen und dafür 300.000 Euro Umsatz in meinem eigenen Labor zu machen und dagegen gewisse Kosten zu haben, ne, der Größe X, so dass unten im Idealfall ein Gewinn übrig bleibt. Das ist, glaube ich, die Fragestellung, die im Raum steht.
Genau. Und dabei muss ich natürlich unterscheiden, ist die Fragestellung eben nur diese? Also hole ich diesen Umsatz rein und versuche mit weniger Kosten eine Gewinnmarge rauszuholen, die ich für mich behalten kann. Ja. Und die zweite Fragestellung wäre, habe ich überhaupt Räume, in denen ich das machen kann? Beziehungsweise, was wäre die Alternative, dass ich in diesen Räumen tun könnte?
Ne? Genau.
Also ich muss ja nicht ein Labor machen, ich könnte ja auch Prophylaxe anbieten oder einen Zahnarzt anstellen.
Genau, also neben der Frage, ob das uns einen Gewinn bringt, ne, ist letztlich die Frage, was wäre denn die Opportunität mit der Zeit, die wir dort investieren, mit dem Geld, das wir dort investieren in das Eigenlabor oder mit den Räumen, die wir dort investieren, was könnten wir sonst damit machen und welchen Gewinn würden wir damit vielleicht erwirtschaften, Opportunitätskosten
betreiben. Genau, aber vielleicht rechnen wir es einfach mal durch, also dass wir mal euch ein bisschen mitnehmen, unsere Zahlen, Gedanken, die wir so haben, oder?
Genau, lass uns das machen. Vielleicht, bevor wir direkt ins Rechnen gehen, möchte ich einmal nochmal sozusagen, also das ist die Hinleitung eigentlich dazu, einmal so einen grundsätzlichen Gedankengang nochmal anstellen, nämlich was wir hier machen, wenn wir aus einem Fremdlaborumsatz einen Eigenlaborumsatz machen, ist sogenanntes eigentlich Insourcing, wenn man so will. Ne? Das wäre Neudeutsch Insourcing, das Gegenteil von Outsourcing. Und ich glaube, daran wird es auch nochmal sozusagen schön bildlich. Die meisten Firmen schauen sich ja an, was machen wir heute alles an Wertschöpfungsschritten, und wenn wir zu wenig Leute, zu wenig Raum oder zu wenig Kapital haben, um all das zu machen, was wir gerne machen würden, dann tun wir die Teile, die am unattraktivsten sind, auslagern und geben sie anderen, die sie billiger und besser, günstiger machen können, als wir sie machen können. Und was wir hier machen, ist das Gegenteil. Das heißt, wir sagen quasi, wenn wir das Fremdlabor reinholen, glauben wir, dass wir es günstiger produzieren können, um einen Gewinn zu machen und oder vielleicht auch besser produzieren können in einer besseren Qualität oder mit einer besseren Patientenversorgung. Das heißt, das sind Aspekte, die wir jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen können, auf die wir nachher nochmal kommen. Aber es kann neben den wirtschaftlichen Aspekten natürlich auch zahnmedizinische Aspekte, emotionale Aspekte geben für euch, das Labor reinzuholen. Und wenn wir einfach mal so drauf schauen und sagen, okay, was passiert denn hier? Wir lagern etwas aus oder ein, ne? Und in dem Fall ist es ja so, dass wir es reinholen, dann ist es an der ersten Stelle schon mal so, da muss ich eigentlich schon mal die Überzeugung haben, dass ich das bei mir in der Praxis produzieren kann, in der Qualität eigentlich mindestens, die mir mein aktuelles Fremdlabor oder das beste Fremdlabor, das ich draußen finden könnte, bieten könnte, und eigentlich auch zum gleichen Preis, ne? Was da für mich in der Grundüberlegung schon mal so ein bisschen gegen mich läuft in dem Gedankenspiel, es sei denn, ich bin sehr groß und möchte sehr viel Zeit damit strategisch verbringen, ist natürlich der Punkt, da draußen ist im Fremdlabor jemand, der morgens aufsteht, der Chef, der Inhaber und die Techniker, die Meister, die sich eigentlich nach dem Aufstehen nur fragen, wie kann ich heute mein zahntechnisches Labor erfolgreich und qualitativ hochwertig betreiben, sodass meine Zahnärzte glücklich sind und ich Geld verdiene. Während ich natürlich beim Insourcing sagen muss, ich nehme auf meine Platte der Themen, die ich als Praxis habe. Ihr habt, glaube ich, alle ziemlich viel auf der Platte. Nehme ich natürlich mit dem Labor nochmal eine ganz neue Geschichte strategisch irgendwie dazu. Ne? Also ich habe eine andere Art der Wertschöpfung, als ich sie in der Prophylaxe oder in der Behandlung habe. Ich brauche zusätzliche Geräte, ich brauche zusätzliche Räume, ich brauche zusätzliche Menschen mit anderen Qualifikationen und das Ganze folgt eigentlich anderen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Ne? Es ist auch ein Auslastungsspiel, so wie in der Zahnmedizin auch. Der Stuhl muss besetzt sein, die Prophylaxe muss laufen, die Behandlung muss laufen, damit ich in der Zahnmedizin mein Geld verdiene. So ist es im Labor auch. Es ist hier aber natürlich auch nochmal ein Größenspiel zusätzlich, weil wir natürlich von Geräten sprechen in erheblichem Umfang, die wir uns dorthin stellen, die dann wirklich auch unbedingt ausgelastet sein müssen.
Ja? Genau. Und wir sehen ja, dass eben die Fremdlabore gar nicht mal unbedingt so hohe Rentabilitäten haben.
Das ist jetzt der spannende, genau, danke, dass du das sozusagen aufbringst. Das ist eigentlich der spannende Zusatzaspekt. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und geschaut, ja gut, ist denn Fremdlabor erstmal so ein geiles Geschäft? Das könnte ja auch sein, dass die einfach nur Geld drucken und dann könnte es ja sein, da kann ich es auch ein bisschen schlechter machen und immer noch Geld verdienen. Ja. Und da muss man sagen, naja, es geht so. Es ist nicht so einfach, an Zahlen zu kommen. Aber es gibt da so einen Branchenreport und die Rentabilität der Fremdlabore, die schwankte in den letzten Jahren so zwischen 10% und 16%. Also von 100 Euro Umsatz bleiben bei denen so zwischen 10% und 16% nach allen Kosten übrig. Auch nach dem Inhaberlohn, der dort ja selber angestellt ist. Ne? Das muss man sicherlich berücksichtigen. Aber es gibt dort eben auch Wettbewerbsdynamiken, die es den kleinen Laboren schwer machen, überhaupt noch diese Margen zu erwirtschaften. Es gibt diesen Trend zur Größe. Es gibt natürlich auch diesen Trend, überhaupt dann bei denen wiederum Dinge auszulagern an Fräszentren. Es gibt jetzt den ganzen Digitalisierungszug, der rollt, der von den Fremdlaboren auch nochmal neue Skills, neue Investitionen erfordert. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf. Das Thema Fachkräftemangel ist jetzt bei denen auch nicht so aufgestellt, dass das bei denen, dass die morgens aufstehen und da stehen Technikergesellen vor der Tür, die gerne bei ihnen arbeiten wollen würden. Ne? Genau. Das heißt, den Laboren, den Fremdlaboren geht es heute eigentlich so bescheiden. Die Fremdlaborinhaber, Meister, mit denen ich spreche, die geben das auch so wieder. Da weiß man immer natürlich nicht so genau, wie viel ist dran. Aber rosige Zeiten, würde ich sagen, sind tatsächlich in der Tendenz anders.
Ja, absolut. Und das, was wir natürlich jetzt hier besprechen, wir haben gerade eben gesagt, Rentabilität so 10% bis 16% in den Fremdlaboren. Jetzt gibt es vielleicht einige, die denken, ja Moment, ich habe ja eine deutlich bessere Rentabilität in meinem Eigenlabor. Und da ist natürlich die Fragestellung, was für eine Betrachtung man überhaupt anstellt. Ja, an der Stelle vielleicht, was wir machen, und da werden wir auch gleich nochmal kurz durchführen, ist im Prinzip eine Vollkostenrechnung. Das heißt, wir schauen uns die einzelnen Bereiche der Praxis an im Rahmen einer Profitcenter-Rechnung und da sehen wir eben, okay, nach Berücksichtigung aller Kosten in der Praxis, die eben verteilt werden auf die verschiedenen Profitcenter, wie rentabel ist eigentlich die Prophylaxe oder in dem Fall das Eigenlabor. Ja? Was viele vorliegen haben, ist eine Berechnung aus zum Beispiel dem Steuerberuf, vielleicht weil ich das auch so angefordert habe. Viele bekommen eine extra BWA, wo man die Umsätze des Eigenlabors sieht und dann den Laborbedarf und die Personalkosten des Zahntechnikers, der Zahntechnikerin. Ja, das ist eine andere Betrachtung. Das ist jetzt nicht eine Vollkostenrechnung und auch keine Profitcenter-Rechnung, wo ich wirklich die Rentabilität dieses Bereiches sehen kann und auch aus unserer Sicht etwas irreführend, weil es nicht vollumfänglich oder vollständig ist, sondern weil eben ganz viele Kostenpositionen vergessen werden, die eben auch die Laborleistungen betreffen, die ich vielleicht eben nicht hätte, wenn ich das Eigenlabor nicht hätte.
So ist es.
Also man sieht aber die Abrechnung, ne, ist vielleicht unter Umständen sogar aufwendiger. In der Buchhaltung muss einiges berücksichtigt werden, wenn ich ein Eigenlabor habe. Also ich darf einfach nicht so tun, als hätte ich keine weiteren Kosten zum Beispiel in der Verwaltung durch mein Eigenlabor.
Sollen wir dann einmal in die Zahlen vielleicht so ein bisschen reinpieksen? Ja. Also jetzt gehen wir sozusagen, jetzt haben wir einmal erklärt, wie es den Fremdlaboren geht. Jetzt gehen wir mal auf die Eigenlaborseite, weil wir da viel mehr Detailtiefe haben. Ich glaube, wir können sagen, in dieser Vollkostenrechnung, Diana, die wir dann machen in unserer Profitcenter-Rechnung, wo wir versuchen, dem Labor auch anteilig Raumkosten, auch anteilig ihre Gerätekosten, natürlich die Labormaterialien, natürlich die Technikerzeit, auch anteilig Verwaltungskosten in dem Sinne von Abrechnung, von HR, von Recruiting, von Fortbildung, eventuell Kfz-Kosten und, und. dem Labor zuzuordnen, dann kommen wir ja eigentlich auf Rentabilitäten in den Eigenlaboren, die in einer ähnlichen Größenordnung liegen zu dem, was wir eben für Fremdlabore gesagt haben. Ne? Wir können es gleich nochmal, glaube ich, im Detail aufziehen, aber nicht selten sehen wir Eigenlabore, die quasi kein Geld verdienen. Manchmal sehen wir auch welche, die Verluste machen. Ja. Genau. Ne? Die Regel ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung sowas um 15 bis 18, 20% Rentabilität im Eigenlabor.
Hier sind tatsächlich große Sprünge drin. Ne? Also wir haben wirklich Praxen, bei denen 5% übrig bleiben und Praxen, bei denen eben vielleicht auch über 20% übrig bleiben, die dann aber auch eben Besonderheiten haben. Und das zieht sich dann aber meistens auch eben durch alle anderen Bereiche der Praxis. Ne? Wenn ich eben eine hohe Kostendisziplin zum Beispiel habe oder besonders hohe Stundenumsätze habe, dann schaffe ich das meistens, diese Effizienz auch auf das Labor zu übertragen. Und dann gibt's Praxen, die einfach grundsätzlich in allen Bereichen extrem hohe Kosten haben. Und dann sehe ich das natürlich über alle Bereiche hinweg und dann eben auch im Eigenlabor.
Und wenn wir das jetzt als Profit Center betrachten, dann machen wir die Beobachtung, dass es meistens als Profit Center, also die gesamte Einheit Eigenlabor, ähnliche Stundenumsätze hat wie die Prophylaxe. Genau. Und ähnliche Stundenkosten in Summe hat wie die Prophylaxe. Im Detail ist es so, dass die Techniker, wir hätten gerne 120 Euro plus pro Stunde an Umsatz. In der Regel, in der Realität, im Schnitt, mit allen Ausfällen und was man so hat, kommt man dann eher auf 90, vielleicht 100. Ja. Und an Kosten sehen wir dann oft eben, könnt ihr euch dann eher manchmal 85, ne? Und an Kosten sehen wir dann eben, je nachdem, ja, 70, 75, keine Ahnung was pro Stunde bei einer Vollkostenbetrachtung. Im Gegensatz zur Prophylaxe ist es halt so, dass die Kosten etwas anders verteilt sind. Wir haben hier im Eigenlabor höhere Materialkosten, selbstverständlich. Wir haben auch viel höhere Gerätekosten, weil wir natürlich einen anderen Gerätepark da stehen haben. Dafür haben wir weniger Raumkosten, weil wir in einem relativ kleinen Labor viel mehr Umsätze machen können, als auf der gleichen Fläche jetzt auf Prophylaxestühlen laufen würde.
Genau, und auch eigentlich ja weniger Overhead-Kosten, sagen wir. Ne? Jemand, der jetzt wartet oder jemand, der kommt und diese Leistung bekommt, der würde ja sowieso kommen. Ja, das heißt, der braucht jetzt nicht eine extra Empfangskraft, die da sitzt. Also da sind die Positionen tatsächlich niedriger. Was fast identisch ist, ist nicht nur der Umsatz, sondern auch die Personalkosten im Vergleich zur Prophylaxe. Also auch die Gehälter, die sind gar nicht so anders als in der Prophylaxe, wobei wir hier auch eine große Range haben. Ja? Also wir sehen natürlich die Zahntechnikermeister, die teilweise eben auch sehr, sehr hohe Umsätze in den Praxen fahren und sehr, sehr hohe Gehälter teilweise auch haben, wo wir dann wirklich sagen müssen, es ist dann eher schon so wie bei den angestellten Zahnärzten vielleicht oder Spezialisten. Und dann gibt es eben auch sogenannte Assistenten, ne, die da eben nur zuarbeiten, die deutlich niedrigere Gehälter haben. Im Schnitt sind wir aber bei vielen Praxen eben da, wo wir in der Prophylaxe sind.
Eigentlich ähnlich wie in den Prophylaxeabteilungen zuletzt auch, wo wir DHs sehen, die nach oben umsatzseitig und auch gehaltsseitig tatsächlich sich deutlich absetzen von vielleicht ZFAs oder ZMPs, ne?
Genau. Ja. Also in der letzten Benchmark, das wir hatten, da ja war das sehr, sehr ähnlich, ne? Da war der Stundenlohn irgendwo bei 25, 30 Euro.
Ja, ist das brutto oder mit
Arbeit? Brutto. Okay. Mhm. Arbeitgeberbelastung
entsprechend
höher.
20% höher, genau. So, dass wir dann eigentlich auf eine Personalkostenkennzahl, ne, also wenn wir von 30 Euro plus Lohnnebenkosten, wären wir bei 36 Euro jetzt als Rechenbeispiel, ne? Und die Personalkostenkennzahl sollte in dem Bereich der Techniker unter 35, besser unter 30 sein, ne? Dann merkt man schon wieder, da müssen wir bei den Umsätzen über 100, damit wir in die Relation da kommen.
Genau, bei vielen liegt es tatsächlich sogar bei 45% und mehr, ne? Also ich sag mal, bei der Prophylaxe und bei den Zahnärzten, da ist es so, dass wir durch diese Umsatzbeteiligung mehr Homogenität haben. Also da sehen wir, dass die Zahnärzte eben oft entweder bei 30 oder wenn ich eben vielleicht die Ausfälle nicht mitkalkuliert habe, auch mal bei 37% Arbeitgeberbelastung liegen. Ähnlich ist das bei der Prophylaxekraft und bei den Zahntechnikern. Da werden meist, also häufig zumindest, Fixgehälter gezahlt. Und dann kommt es eben darauf an, wie hoch die Auslastung der Zahntechniker ist. Ja. Und deshalb kommt es dazu, dass sie manchmal eben nur 25% von dem Umsatz kosten. Ja, und in anderen Praxen liegt es teilweise bei 80 oder mehr. Ja, und da brauche ich natürlich auch keinen Betriebswirt mehr, um zu wissen, das kann nicht aufgehen. Ja, wenn der Zahntechniker schon 60, 70 oder 80% von dem erwirtschafteten Umsatz kostet.
Und jetzt kommt hier eine Dynamik, die ihr aus euren Kernbereichen auch kennt, nämlich der Fachkräftemangel, haben wir eben schon mal so angeschnitten. Ich habe das hier genannt, Fachkräftemangel Reloaded bei uns im Skript, weil im Prinzip ist es natürlich so, wir haben auch zu wenig Zahntechniker in Deutschland. Ja, zumindest sind das die Zahlen und die Aussagen, die wir gefunden haben. Die Azubis, die Anzahl der Azubis und vor allen Dingen auch die hinten rauskommen als fertige Gesellen, in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen. Ähnlich wie bei den Zahnärzten ist die Mehrheit der Zahntechniker Meister in der Zwischenzeit 50, 55 und steht in den nächsten 10 Jahren allerspätestens als Babyboomer vor der Rente. Das heißt, wir haben hier den gleichen Fachkräftemangel. Hier natürlich für euch als Zahnärzte nochmal in einer anderen Ausprägung, weil ein Fremdlabor natürlich diesen Typ Mensch irgendwie auch einfacher verstehen kann vielleicht, weiß, wie die ticken, ist eine andere Sozialisierung nochmal als Zahnärzte oder ZFAs, ne? Also eine dritte Sozialisierung eigentlich, ja. Noch viel mehr Handwerker, ganz andere Ausbildung. Das heißt, wenn ihr in den Bereich reingehen wollt und ein Eigenlabor aufmachen wollt, dann braucht ihr sozusagen nicht nur in diesem an Fachkräfte armen Zahntechnikermarkt sozusagen die Fähigkeit, die für euch zu gewinnen, sondern auch nochmal eine neue Fähigkeit, die zu verstehen, was ist denen wichtig, wie werden die geführt, wie können wir die an die Praxis binden. Ja. Mit den entsprechenden Implikationen auch, was die Gehälter angeht. Also da habe ich in ein paar Berichten auch gelesen, dass eigentlich eins der großen Themen im Zahntechnikerbereich ist, dass die Gehälter eigentlich unterhalb des Handwerks liegen und die gehören zum Handwerk, genau genommen. Und wenn wir dann von Fachkräftemangel sprechen, ist eigentlich auch ziemlich klar, dass wir einen erheblichen Gehaltsdruck nach oben in dem Berufsbild auch haben.
Ja, ich glaube, das wird sich auch noch zuspitzen. Also ich finde das super wichtig, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass das eben nicht nur zurückgegangen ist, diejenigen, die jetzt überhaupt Zahntechniker werden, sondern dass wir eben sehr, sehr alte Zahntechniker haben und die noch dazu, um noch einen Aspekt reinzubringen, überhaupt nicht wechselbereit sind. Ja, also im Vergleich zu dem gesamten restlichen Personal der Praxis sehen wir, wenn wir unser Controlling machen, eigentlich fast nie einen Wechsel der Zahntechniker. Also wenn mich ein Zahnarzt anruft und mir sagt, mein Zahntechniker geht, ne, dann geht er in der Regel in Rente. Ja, so, es gibt ganz selten jemanden, wo man sagt, ey, der ist immer eine Stunde zu mir gefahren und der hat jetzt in der Nähe was gefunden, ja, dann wechselt der vielleicht auch mal die Praxis. Ansonsten sehr, sehr treue und loyale Mitarbeiter, die sind unheimlich lange in den Praxen, vielleicht können wir das irgendwann mal auswerten, Christian. Aber ich kenne das einfach nur so, dass der Inhaber, die Inhaberin und die Zahntechniker gut aufeinander eingespielt sind, ganz lange zusammenarbeiten, ja. Das dann meistens auch die Person ist, die das dann leitet, das Labor, wenn es größer wird. Und dann kommen immer noch mal welche dazu. Aber hier sind in der Regel weniger Weggänge, was natürlich auch ein Problem ist, wenn ich jemanden suche. Also wenn ich jetzt erst ein Labor machen möchte oder dieser Zahntechniker bei mir eben doch gegangen ist, dann habe ich jetzt tatsächlich ein Problem, überhaupt einen zu finden, je nachdem, wo ich sitze. Ja, also gerade auf dem Land, wenn ich nicht gerade ein zahntechnisches Labor in der Nähe habe, wird es, glaube ich, schwierig, ne? Also von Kollegen abwerben, was man natürlich sowieso nicht tun sollte, funktioniert eher nicht.
Ich brauche auf jeden Fall gute Gründe. Vielleicht ist das auch eine Herausforderung und kann halt, glaube ich, auch sozusagen eine Chance sein zu verstehen, wenn ich jetzt jemanden aus dem großen dentalen Fremdlabor oder Fachlabor holen möchte, ne, was kann ich ihm vielleicht bei mir bieten, was er oder sie dort nicht bekommt. Ne? Muss halt aufpassen, dass es nicht da drin besteht, dass er bei uns einen entspannten Arbeitsplatz kriegt, wo er nur noch die Hälfte der Umsätze machen muss.
Aber das ist halt der Punkt, ne? Wenn ich jetzt eben schaffe, wenn ich eben nur diese 80 € Stundenumsatz habe, ja, und dem jetzt deutlich mehr zahlen möchte, zum Beispiel, als er in einem gewerblichen Labor bekommen wird, also wenn ich ihn finanziell ziehen möchte, ja, dann wird die Marge, das merken wir jetzt, ne, schon knapp. Ja. Ja, also dann ist wirklich nicht mehr viel Luft und dann muss ich mir schon überlegen, lohnt es sich ja oder nein.
Ja. An den Punkt anknüpfenden Gedanken, den wir eben schon mal hatten, jetzt angenommen, ich habe ein Labor eingerichtet, ich habe jemanden gefunden, er hat bei mir angefangen, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich den anspreche, dann ist schon auch eine Frage, die ich beantworten muss: Wer von uns steht morgens auf und zermartert sich das Hirn darüber, wie wir dieses Eigenlabor dann richtig erfolgreich und richtig qualitativ gut machen? Bin ich das als Zahnarzt, als Inhaber, weil ich vielleicht eine zahntechnische Ausbildung habe und da Lust drauf habe? In Klammern Opportunitätskosten am Stuhl, was wäre da mein Stundenumsatz, versus ich verbringe meine Zeit im Eigenlabor, ne? Oder ist das derjenige? Weiß derjenige das auch? Ja, dass er jetzt verantwortlich ist, dieses Labor aus einer Profit-Center-Denke heraus wirtschaftlich zu betreiben, hole ich den mit in die Verantwortung, hole ich den mit in das Wissen, in die Information, kriegt er die Daten, die der wissen muss, hat der Kontakt mit der Abrechnungsabteilung? Sind die in der Abstimmung, damit wir die richtigen Preise kalkulieren und abrechnen? Da erleben wir doch immer wieder, dass es schief läuft, dass jemand geholt wird, der sagt, prima, ich kann hier mein Handwerk machen, hab hier meine Ruhe. In der Abrechnung habe ich es gerade jetzt jüngst wieder mehrfach erlebt, getriggert durch die Solvi Days, bei allen Kunden mal gegengeklopft. Wann haben wir zuletzt die zahntechnischen Preise angepasst? Ja, schon wieder 2-3 Jahre her. Ja, in 2-3 Jahren hat sich erheblich was getan in eurer Kostenstruktur. Ja, das heißt, wer kümmert sich darum, dass regelmäßig nachkalkuliert wird? Wer legt überhaupt fest, was wir in-house machen können und wollen, in welcher Qualität und was wir nach wie vor rausgeben? All diese Dinge müssen halt dann schon geklärt werden. Also mit dem, der Teil des Kaufens der Geräte und des Umbaus des Raumes ist sozusagen der einfachste Teil.
Ja. Und das ist eben das, was am Ende auch den Erfolg des Labores ausmacht. Ja, also zu sagen, ach ja, ich mache jetzt noch eben auch noch eben einfach nebenher so ein Eigenlabor. Das funktioniert sicherlich nicht. Ne? Also dann können wir die Antwort geben, nein, dann sollte ich es nicht tun. Also wenn, dann richtig. Ja, das gilt ja grundsätzlich für alles. Das gilt auch für alle anderen Bereiche. Also wenn ich es tue, dann richtig. Und jetzt müssen wir sagen, Christian, wir stellen ja fest, bei einigen unserer Kunden funktioniert es. Die schaffen es, ein sehr erfolgreiches Eigenlabor zu führen. Viele würden sogar, glaube ich, sagen, dass ein erheblicher Teil ihres Gewinnes wegbrechen würde oder eben ne, mindestens so wie eben auch oder genauso wie in der Prophylaxe zum Beispiel, wenn sie diesen Bereich nicht hätten. Ja, und je nachdem, wie groß die Praxis ist, kann das dann schon ordentlich Geld sein. Und dann haben wir aber auch Praxen, wo wir sagen müssen, okay, warum machst du eigentlich das Eigenlabor? Das Eigenlabor macht einen Verlust. Ich hatte auch schon Praxen, aber der Verlust so groß wie das, was die Prophylaxe erwirtschaftet hat. Ne? Also hat die Prophylaxe fürs Labor gearbeitet. Sehr nett, aber irgendwie nicht zielführend. Und da würde ich gerne mal hingucken, was sind denn eigentlich die Unterschiede im Erfolg? Also was bringt den Erfolg? Und da haben wir ja ein bisschen gebrainstormt, was macht die Praxen oder die Eigenlabore erfolgreich, wo wir gesehen haben, da funktioniert es. Ja.
Also eigentlich wie in allen Bereichen, ich muss es richtig machen und oder ich muss es sein lassen. Also ich habe gerade eben bei dem, was du gesagt hast, an Stefan Hecker gedacht, der ja immer sagt, hell yeah. Also entweder sage ich, jawohl, geil, ich habe richtig Bock drauf, wir machen das. Oder dann lieber nein. Ne? Also ganz klare Entscheidung. Wenn wir es machen, müssen wir es richtig machen. Und die Erfolgsfaktoren, nachdem du gefragt hast, ist Auslastung, Auslastung, Auslastung. Das ist der Teil, der ähnlich ist zur Zahnarztpraxis. Ja, ja. Genau. Ne? Nur wenn wir da in der vollen Auslastung sind, verdienen wir da gutes Geld. Wenn wir die Geräte und die Räume da stehen haben und das Ding so ein bisschen nutzen, dann ist es in der Regel keine gute Idee.
Genau. Und da ist es eben schon schwierig, wenn ich zum Beispiel nur 1 oder 2 Behandler habe. Ja, wie will ich mit 1 oder 2 Behandlern eben einen oder mehr Zahntechniker auslasten?
Genau. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Punkt. Wir sind ja Menschen, die, glaube ich, kann man sagen, sehr strategisch und auch aus einer Engpass- und aus einer Risikobrille oft auf solche Entscheidungen drauf gucken, weil wir ja von Kunden gefragt werden, die visionär nach vorne gehen. Das machen wir auch in unserem Business, ne? Aber Kunden kommen auf uns zu, gehen visionär nach vorne. Ich will jetzt ein Labor aufmachen. Und dann ist ja unser Job oft zu fragen, okay, haben wir uns das gut überlegt? Wie gestalten wir das? Macht das Sinn? Wie machen wir das so, dass das erfolgreich ist? Und eine der Sachen, die für uns immer wichtig ist, wir können das eigentlich nicht aufbauen auf einem Techniker, den du aus dem Golfclub kennst oder aus dem Fußballverein und der jetzt zu dir wechselt und der super gut ist und super fit ist, weil wenn dieser ein Techniker morgen einen Autounfall hat oder eine Lebenskrise oder was weiß ich was, doch ins Ausland nach Mallorca ziehen möchte, dann ist dein Labor ein Labor ohne Techniker. Also eins ist keins. Ja, das heißt, mein Punkt wäre immer an der Stelle, eigentlich müssen wir so ein Labor auf 2 Köpfen aufbauen, zumindest, vielleicht nicht ab Tag 1, aber zumindest sehr schnell.
Insbesondere dann, wenn der oder die Inhaberin nicht selber Zahntechniker sind. Und selbst wenn, wollen sie es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Und das ist dieselbe Fragestellung, um da nochmal kurz eine Parallele zu knüpfen zu den anderen Bereichen, die gerade aufgebaut werden sollen. Ja. Und ich glaube, der ein oder andere Kunde von mir fühlt sich gerade angesprochen. Aber diese Frage, baue ich noch eine KFO auf, ist ganz ähnlich gelagert. Ne? Ich kann nicht sagen, ich mache eine KFO auf und stelle einen Kieferorthopäden, eine Kieferorthopädin an. Was ist, wenn die mir wegbricht? Ne? Mache ich dann die KFO selbst? Oder ich mache eine Kinderabteilung, ja? Behandle ich die Kinder dann selber und mache nicht das, was ich eigentlich den ganzen Tag mache? Bin ich dazu bereit? Ja oder nein? Ja, und da ist es ganz ähnlich gelagert. Da brauche ich auch immer mindestens 2 Köpfe, um sowas überhaupt tun zu können und natürlich den Fokus im unternehmerischen Dasein. Ne?
Absolut.
Also ganz ähnlich.
Da machen wir mal separate Folgen zu, Diana, oder?
Absolut, absolut. Sorry, aber das triggert mich gerade total.
Nee, das ist doch eine super Folgenidee. Genau. Lass uns das aufschreiben, dass wir da mal eine Folge zu machen. Das ist nämlich auch nochmal, also gerade Kinder und KFO sind es auf jeden Fall wert, dass wir die genau so nochmal durchsprechen, wie wir es jetzt gerade mit dem Labor machen
eigentlich. Ja, und jetzt ja die Frage, was bedeutet das denn, wenn ich mindestens zwei Köpfe anstellen muss? Dann bedeutet das ja auch, dass ich mindestens zwei Köpfe auslasten muss. Ja, jetzt mal egal, ob sie jetzt zusammen einen FTE ergeben oder am Ende zwei FTEs. Aber de facto habe ich da zwei Personen sitzen, die erstmal bezahlt werden müssen und den entsprechenden Umsatz bringen müssen. Und deshalb brauche ich die entsprechenden Behandler, die diese Personen auslasten, um dann auf einen gewissen Umsatz zu kommen, der ich jetzt mal sagen würde, mal mindestens 200.000 sein muss. Aber eher drüber, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich eher 250, 300.
Genau, lass mal rechnen. Also ich würde jetzt sagen, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, den wir auch immer mal wieder besprechen. Teilzeit mit zu wenig Wochenumfang macht irgendwann auch keinen Sinn mehr, weil derjenige in dem, was er tut, nicht so richtig effizient und gut sein kann, wenn er es nur ganz wenige Stunden die Woche macht. Plus durch Fortbildung, Teammeeting und so weiter fallen dann von den paar Wochenstunden noch immer noch was weg. Sagen wir mal, wir brauchen eigentlich zwei Köpfe, die mal 25 oder 30 Stunden im Labor arbeiten. So, wenn wir jetzt so mit unserer Risikohaltung zumindest rangehen, ne? Dann hast du vorhin gesagt, 30 Euro die Stunde. Wir nehmen jetzt mal irgendeinen Lohn, ne? Da muss man eine Gehaltsberatung machen und sich genau angucken, wie man das vergütet. Aber damit wir rechnen können, 30 Euro die Stunde, zwei Techniker, jeder 30 Stunden in der Woche, vier Wochen im Monat, die bezahlt werden wollen auf jeden Fall mal, ja. Dann Lohnnebenkosten obendrauf, das Ganze mal 12, dann sind wir ungefähr bei, auf was komme ich hier, 100.000 Euro habe ich jetzt, glaube ich, hier stehen. Ja, genau, dann kommen wir auf 100.000 Euro Lohnkosten für diese anderthalb Techniker, ne? Ist jetzt mal irgendeine Zahl gegriffen, ist im Prinzip auch egal, ob die jetzt Performer sind, die noch mehr kosten oder Anfänger, die weniger kosten, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das Dreifache an Umsatz haben. Wir wollen eine Personalkostenkennzahl von unter 35% haben, im besten Fall sogar unter 30%. Das heißt, wenn wir jetzt hier schon 100.000 Personalkosten für die beiden Dreiviertelstellen hätten, dann wären wir schon an dem Punkt, wo wir 300.000 Umsatz machen müssten, um die voll auszulasten bei den 120 Euro Stundenumsatzgrößenordnung.
Also zumindest, wenn ich es so lukrativ machen möchte wie meine anderen Abteilungen, ja. Wenn wir vorhin gesagt haben, es gibt Kosten, die höher sind, Kosten, die niedriger sind, und Personalkosten sind ja nun mal der größte Block, dann möchte ich natürlich nicht, wenn ich jetzt hier 50% schon für den Zahntechniker ausgebe, ne, dann wissen wir ja schon, das Ganze kann sich nicht mehr rechnen, wenn wir eben stattdessen lieber eine Prophylaxe oder einen Zahnarzt da reinsetzen würden, wäre das Ganze dann eben profitabler.
So. Heißt, wenn wir jetzt sagen, wir können auch zwei halbe nehmen, dann wären wir bei 200.000, aber ihr kriegt ein Gefühl dafür. Wir reden also bei einem voll ausgestatteten Eigenlabor, wo wir Techniker anstellen, nicht davon, dass wir 80.000 oder 70.000 oder 100.000 oder 150.000 reinholen, sondern eigentlich würden wir sagen, 200.000, 250.000 plus muss mal so die Zielmarke für dieses Eigenlabor sein, damit es in der Auslastung mit den Geräten und den Leuten kommen kann, um in vernünftige BWA-Relationen, Fixkostendeckung und so weiter reinzukommen. Ja, und das bedeutet aber, dass ich einen Fremdlaborumsatz heute haben muss von 250.000 plus irgendetwas, weil ich werde den ja nicht komplett reinholen können und wollen. Nicht alles, was ich heute im Fremdlabor mache, werden meine zwei Techniker in Teilzeit machen können von ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und ich werde nicht für alles die Maschinen haben und auch nicht alles werde ich für wirtschaftlich sinnvoll erachten, nach innen zu holen. Bedeutet, wir brauchen eigentlich 350, 400, 500.000 Fremdlaborumsatz Größenordnung, um ein richtig schönes Labor innen ausstatten zu können mit zwei Köpfen, die dann in Auslastung sind mit Dingen, die wir uns picken, die wir in-house behalten. Und trotzdem werden wir immer noch etwas nach außen geben, alleine auch aus einer Risikostreuung heraus. Ne?
Genau, also das wäre auch die Größenordnung, in der ich eher mitgehen würde. Also ich würde sagen, unter 200 brauchen wir nicht drüber nachdenken, ab 250 können wir drüber nachdenken. Und ab 300, 350, 400 und mehr fängt es dann an, vielleicht auch Sinn zu machen, wenn ich es richtig mache. Das bleibt dabei.
Bedeutet aber, dass wir jetzt auch schon in Praxisgrößen deutlich nördlich von 1 Million Euro Umsatz sind. Ja, eher anderthalb, vielleicht sogar zwei. Wir sagen jetzt nicht, dass man drunter auf keinen Fall irgendetwas im Eigenlabor machen darf. Nochmal zurück. Ja, habe ich ein Zerek, habe ich Teilaspekte davon, von so einem vollwertigen Eigenlabor? Das sind andere Fragestellungen. Da gibt es sozusagen Graubereiche. Ja, aber wenn wir wirklich von einem voll eingerichteten Eigenlabor, das wir in Auslastung betreiben wollen, dann wären wir wahrscheinlich bei 2 Millionen Größenordnung Praxisumsatz ohne Fremdlabor sein müssen, damit es dann eben mit Fremdlabor genug Material gibt oder genug Stoff gibt, den wir in-house machen können.
Genau. Wir sind gerade bei den Erfolgsfaktoren. Also wir haben jetzt gesagt, Auslastung ist wichtig. Wir brauchen eben mindestens 2 Köpfe und einen gewissen Umsatz, der dem Ganzen gegenübersteht. Und dann muss ich natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, das richtig machen, in der Umsetzung ganz, ganz viel berücksichtigen. Ja, einen Teil haben wir gerade schon gesagt, das wäre das Thema Entlohnung. Ja, also ich muss mich damit beschäftigen, was verdienen eigentlich auch meine Zahntechniker? Also wie gewinne ich sie überhaupt? Ja, und wenn ich sie habe, wie entlohne ich sie, dass das passt mit dem Umsatz, den die eben bei mir generieren können. Und dann gehört aber auch noch ganz, ganz viel, ganz viele Management-Themen dazu. Du hast gerade eben schon gesagt, Christian, das Thema Abrechnung. Ich glaube, gerade die Laborabrechnung, da muss man sich dann ganz intensiv nochmal mit beschäftigen. Das sind einfach nochmal ganz, ist ein ganz anderes Know-how, was eben meine Abrechnungskräfte da nochmal brauchen. Ne? Vielleicht hole ich mir auch am Anfang jemand rein, der mit mir ein Konzept dafür erstellt, wie ich meine Laborabrechnung machen möchte, vielleicht auch optimieren kann. Und damit sollte ich mich also intensiv auseinandersetzen, wenn ich das vorher eben noch nicht in meiner Praxis implementiert hatte.
Absolut, das sind andere Abrechnungskataloge, andere Logiken und ich kann mich eben nicht darauf verlassen, dass der Meister, der da kommt, das alles mitbringt. Vielleicht bringt er das mit, aber ob das meine Kostenstundensätze abbildet oder die von dem Labor, wo er vorgearbeitet hat, ne, solche Fragestellungen müssen auf jeden Fall geklärt werden. Wir merken das auch in der täglichen Arbeit, wenn wir in diese Themen reingehen, dass im Praxismanagement und bei den Inhabern ganz oft keiner Bescheid weiß. Also wenn man Fragen stellt zum Thema Labor, wie ist das mit der Abrechnung? Wann habt ihr denn die zuletzt angeguckt? Habt ihr die mal optimieren und prüfen lassen? Wann habt ihr die Preise zuletzt aktualisiert und kalkuliert? Dann guckt man doch, meistens sind ziemlich leere Gesichter und dann merkt man schon, welche strategischen Stellenwert dieses Thema hat. Das war dann so ein Faszinationsobjekt, vielleicht bei Einrichtung, da hat man sich vielleicht auch drum gekümmert. 5 Jahre später läuft das Ding irgendwie im Autopilot und verdient kein Geld.
Genau, also das wäre das Thema Struktur, Verantwortlichkeit, wer leitet das, ne? Wer managt das Labor überhaupt? Ein Unterthema dazu ist vielleicht noch das so ein bisschen Exkurs, das Thema Buchhaltung. Also wenn ich ein Eigenlabor gründe, dann sollte ich mich bitte unbedingt mit dem Thema Umsatzsteuer und Vorsteuer auseinandersetzen. Oh, ja. Wäre auch nochmal eine extra Folge, wenn wir sie nicht schon mal gemacht haben. Ich glaube, in Teilen haben wir das schon mal gemacht. Ganz wichtig zu wissen, wenn ich überhaupt vorhabe, wir haben jetzt gerade eben gesagt, über 200.000, 300.000 Umsatz sollte ich da schon mitmachen. Das heißt, ich werde dann auf jeden Fall auch mit diesen Laborumsätzen umsatzsteuerpflichtig, weil ich definitiv über der Grenze bin. Darunter ist das auch kein Eigenlabor. Das heißt, wenn ich also umsatzsteuerpflichtig werde, sollte ich vorher vielleicht schon zur Umsatzsteuerpflicht optieren, heißt das, glaube ich. Ja? Ja. Also vorher sagen, ich bin jetzt umsatzsteuerpflichtig, damit ich mir für die Einrichtung des Eigenlabors auch schon für alles, was ich investiere, die Vorsteuer ziehen kann. Ja, das wäre mal so ein Aspekt. Aber wie gesagt, wir machen nochmal eine extra Folge dazu. Und das andere ist, dass ich mich ganz intensiv damit auseinandersetzen sollte, wie ist die Umsatzsteuer in meiner Praxissoftware eingestellt, wann wird die gezogen, ist das auf die richtigen Leistungen, also auch mit der Praxisverwaltungssoftware auseinandersetzen und mit dem Thema Vorsteuer, also das Steuerbüro, wenn ich die Buchhaltung nicht selber mache, braucht die Informationen, welche Kostenpositionen waren eben für das Labor. Und diese Positionen, für die bekomme ich dann eben die Vorsteuer zurück. Und da muss ich also auch Prozesse überhaupt erstmal implementieren in meiner Praxis oder in meinem Management, die das berücksichtigen. Ja, also dass das einfach sauber dann auch in der Buchhaltung verbucht wird, weil ich sonst diese Vorsteuer nicht zurückbekomme und eben Geld verschenke. Ja, dazu gehört auch das Thema aufzuteilende Vorsteuer. Ich möchte jetzt nicht alles aufmachen, aber ich bekomme eben auf alle Kosten, die ich in der Praxis habe, auch anteilig die Vorsteuer zurück. Und da sehen wir doch, dass die Mehrheit der Praxen da keine Ahnung von hat oder der Inhaberinnen. Und wir da doch immer wieder aufklären müssen und auch viele, also viele Steuerbüros machen das absolut perfekt und korrekt, ne? Aber einige eben auch nicht. Ja, und da wird zu wenig hingeguckt und wirklich Geld verschenkt. Das heißt, wenn ich schon einen Eigenlabor mache, dann sollte ich mich mit allen Themen, die das betrifft, richtig intensiv auseinandersetzen. Am Anfang sowieso, aber wie Christian gerade eben schon gesagt hat, dann eben auch laufend. Und dafür braucht es jemand, der einfach verantwortlich dafür ist.
Genau, wenn ihr zum Thema Umsatzsteuer zu Dianas kleinem Exkurs tiefer reinhören wollt, weil wir am Anfang gesagt haben, hört euch mal alte Folgen nochmal an. Folge 68, Umsatzsteuer in der Praxis mit Marcel Nielsen. Da gehen wir auf einen konkreten Fall ein, aber haben das Thema am Anfang der Folge auch einmal grundsätzlich erklärt. Mhm.
Genau. Und da vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir sehen immer wieder Praxen, die das Labor in einer separaten Gesellschaft führen, ja, also die eine Labor GmbH haben. Und da muss man auch genau hingucken. Erstens, was darf ich machen? Ja, da müsste man dann einen Medizinanwalt mal zur Rate ziehen. Ist das überhaupt rechtens? Und das andere, macht das überhaupt Sinn? Ja, weil viele sagen zwar, ich habe ein Eigenlabor, führe es dann aber in einer separaten Gesellschaft und verliere dann auch wieder viele Vorteile, die ich habe, weil ich eigentlich ein Eigenlabor habe. Das vielleicht nur mal als Hinweis, dass man sich damit auch auseinandersetzen sollte.
Ja, kann Gründe geben, warum das Sinn macht, aber oft ist es eben auch einfach teurer, umständlicher und hat keinen Vorteil.
Genau. Und ich möchte noch einen Aspekt, Christian, gerne einschieben, weil wir gerade eben ja vielleicht abschließend zu den Erfolgsfaktoren. Wir haben ja gerade eben gesagt, ein Erfolgsfaktor ist eben der Umsatz, den ich erstmal damit erbringen muss und die Auslastung. Ja, deshalb möchte ich an der Stelle mal kurz einen Hinweis geben an unsere lieben Gründer und Gründerinnen. Denn auch da kriegen wir immer wieder die Frage, soll ich denn das Eigenlabor gleich von Anfang an machen? Und ich sag mal, allgemein gängig in der Beratung ist die Antwort klar, nimm alles mit rein, alles, was wir mitfinanzieren könnten, finanzieren wir gleich mit, ne? Das finden alle super. Alle, die es ausstatten, sowieso, alle, die eben das Ganze finanzieren und die Provisionen kriegen auch. Und das kann natürlich auch sein, dass das Sinn macht, ne? Dass ich sage, okay, ich finanziere das mit. Aber ich muss mir bewusst sein, dass ich eine sehr lange Zeit keine Auslastung in meinem Eigenlabor haben werde. Ja, das heißt, ich habe hier Investitionen getätigt, ich habe vielleicht einen Zahntechniker da sitzen, den ich laufend bezahle, für den ich noch gar nicht die Umsätze habe. Ne? Und nicht selten erleben wir auch, dass viele sich vorgestellt haben, einen bestimmten Schwerpunkt in ihrer Praxis zu haben und dann festgestellt haben, die Patienten, die hier kommen, brauchen was ganz anderes. Ne? Christian lacht schon, auch eins deiner Lieblingsthemen. Und dann haben sie diese riesen Eigenlabor da stehen und brauchen es gar nicht, ja, oder lasten es nicht richtig aus. Deswegen hier der Hinweis, gut überlegen, ob man Eigenlabor von Anfang an macht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian. Meine Empfehlung wäre, das nicht unbedingt von Anfang an zu machen, sondern erstmal mit der Praxis zu starten, vielleicht so vorzurichten, dass ich es machen könnte, vorzusehen und dann erstmal abzuwarten, wie viele Umsätze ich denn überhaupt mache mit meinem Fremdlabor, um dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, statte ich jetzt nachträglich doch noch das Eigenlabor aus und hole mir einen Zahntechniker rein.
100% Zustimmung. Du hast jetzt, glaube ich, primär von den kompletten Neugründungen gesprochen.
Komplette Neugründung. Ja.
Absolute Zustimmung. Ihr müsst euch auch überlegen, wenn ihr jetzt mit 36, heute ja überwiegend zum Beispiel weiblich, eine Praxis gründet, neu gründet, wer kommt zu euch? In der Tendenz ist es dann eben doch nicht so, dass euch die 65-jährigen ZE-Fälle die Tür einrennen, sondern da kommen erstmal junge Familien mit Kindern, Mütter und Väter in den 30ern und 40ern.
Aus dem Kindergarten.
Ja, da habt ihr erstmal einfach nicht in dem Umfang ZE. Ja, von daher bin ich 100% bei dir und ich würde noch weitergehen, weil wir auch immer wieder über dieses Spektrum gesprochen haben. Eigenlabor mit Techniker ist der Endausbau. Ich habe es bei meinen Gründungen eigentlich immer so gemacht, dass wir es nach hinten geschoben haben. Das Argument war immer, die Bank mag das nicht, die würde gerne lieber jetzt wissen, was finanziert wird, verstehe ich. Wir haben es einfach transparent gespielt, wir haben es mit der Bank besprochen, wir haben gesagt, wir haben das vielleicht noch vor, wir schauen mal, wie es läuft. Wir nehmen hier einen Betriebsmittelkredit, den wir am Anfang brauchen, den haben wir großzügig berechnet, um nachts gut schlafen zu können. Und wenn wir nach 2 Jahren merken, hey, wir haben die Praxis im Griff, in Klammern, was ganz selten der Fall ist, wir beherrschen das hier, wir haben das durchgespielt, Zahnmedizin machen wir ohne drüber nachzudenken, Patientenführung auch, Kommunikation auch, Teamführung auch, Selbstführung auch und wir haben Kohle auf dem Konto, hält uns nichts davon ab, ein Labor auszurichten und wenn wir in der Situation zur Bank gehen und nochmal 100.000 hätten, sind es die Letzten, die sagen, nee, geben wir euch nicht. Ne? Wenn es in der Situation aber mies läuft und wir Probleme haben, dann gibt die Bank uns das nicht, dann ist aber auch gut, dass sie es uns nicht gibt, ja, weil das Geld sollten wir dann nicht ausgeben. Das heißt, so haben wir es in der Regel gemacht und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Auf die Gefallen, dass wir uns wieder mal unbeliebt machen. In aller Regel sehe ich auch in der Neugründung keinen Grund, warum ab Tag 1 ein Zerreck da stehen sollte. Ich habe ein paar Fälle, denen es jetzt wahrscheinlich wehtut beim Zuhören, es tut mir leid, aber ich glaube, es ist wichtig, dass alle anderen den Fehler nicht machen. Wir machen mal eine separate Folge dazu. Großer Fan von digitalen Strecken und vom Zerreck. Aber in den ersten Monaten, im ersten Jahr, in den ersten 2 Jahren fließt euch das Geld aus den Händen an ganz vielen Stellen. Und da sehe ich in der Neugründung einfach, dass das Zerreck vor dem 3. Jahr auf gar keinen Fall vernünftig ausgelastet ist. Bei einer Übernahme von der Praxis gilt es eigentlich ähnlich. Wenn es kein Labor dort gibt, würde ich jetzt auch nicht mit Gewalt eins einführen mit Übernahmedatum, weil der Inhaber hat sich wahrscheinlich was bei gedacht. Ich würde erstmal gucken, was habe ich da für einen Bedarf, was habe ich für Patienten, habe ich Platz, habe ich Leute, habe ich Bock. Ja, und wenn es eins gibt, das nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, dann würde ich sagen, noch besser, weil dann kann ich damit doch erstmal anfangen zu gucken, wie macht man das hier eigentlich ohne Kosten, weil das alles da steht. Was können wir davon nutzen? Welche Sachen können wir hier in-house machen? Was wird gebraucht und wo ist überhaupt eine Lücke? Die Lernkurve, das hat Diana eben schon mal angedeutet, die ist in den ersten Wochen und Monaten so massiv. Ihr könnt euch den Kopf zermatern ein halbes Jahr vor Praxisübernahme oder Neugründung über Dinge und es sind 2 Wochen in der Praxis rum und ihr seid so viel schlauer, ihr habt so viel mehr Informationen nach 2 Monaten, nach 2 Jahren. Da könnt ihr am Anfang gar nicht alle Annahmen treffen. Die werden sich überwiegend als falsch herausstellen.
Ja, und vielleicht noch mal weitergedacht auch, ne? Wir müssen ja auch in die Zukunft denken, wenn wir jetzt sehen, wie die Zahnmedizin sich auch gerade verändert und das Nachfrageverhalten, was nachgefragt wird und auch vor allen Dingen die Zahngesundheit, ja, dann ist ja auch die Frage, brauche ich in 10, 15, 20 Jahren, rechnet sich das immer noch so wie jetzt?
Ja. Ne?
Also das sind alles Überlegungen, die ich mit einbeziehen muss in diese Fragestellung. Ne?
Genau, das waren jetzt so hauptsächlich wirtschaftliche Überlegungen, schon auch ein bisschen gepaart mit strategischen Gedanken nach vorne. Damit wir nicht zu kurz getreten sind hier und vielleicht klang das jetzt auch alles sehr sozusagen, sagen wir mal, zurückhaltend und warnend. Ich meine, das ist unsere Aufgabe, irgendwo in dem Podcast euch darauf hinzuweisen, an welchen Stellen es schiefgehen kann und was ihr richtig machen müsst, damit es klappt. Ihr könnt natürlich auch sagen, vielleicht um nochmal einen anderen Spin drauf zu kriegen, okay, habe ich alles verstanden, ich möchte das machen, weil ich zum Beispiel Zahntechniker auch bin und nicht nur Zahnarzt, sondern beides gemacht habe oder weil die Zahntechnik mich begeistert, interessiert oder weil meine Gattin mein Gatte Zahntechniker ist oder weil ich meine Geschwister, ja, weil ich meine Patienten so versorgen will, weil ich eine schnellere, bessere Versorgung in weniger Sitzungen
hinkriegen
kann, Service, weil ich einen Techniker am Stuhl haben kann, weil es mich in Marketing und Positionierung der Praxis nach vorne bringt, wenn ich sagen kann, bei uns ist hier Zahnersatz und was weiß ich, was Ästhetik ist wichtig und wir haben eigenes Meisterlabor im Haus, ja, Positionierung der Praxis. Wenn wir in diese Dinge reingehen, dann kann es natürlich 1000 Gründe geben, die wir jetzt hier nicht beleuchtet haben, so etwas trotzdem zu machen. Das macht euch natürlich trotzdem nicht frei davon, es wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten, weil wirtschaftlichen Unfug sollte man natürlich trotzdem nicht betreiben. Aber das sind natürlich Nebenaspekte, die reinspielen können. Und dann natürlich nochmal der Punkt, die Opportunitätskosten und die engpassbasierte Sicht, ne? Also diese Argumente für Positionierung, Versorgung, Begeisterung an dem Thema, an der Technik, die gelten nur dann, wenn ich es gut gestalten kann und wenn ich nicht Engpassfaktoren habe, die dagegen sprechen. Also wenn meine Frage ist, richte ich in dem nächsten Zimmer jetzt ein Labor ein oder eine Prophylaxe oder ein zahnärztliches Zimmer oder ein OP, ne, dann ist die ganze Geschichte natürlich nochmal für diese anderen Bereiche separat zu betrachten und sich genau zu überlegen, zu dem Punkt, ich bin nach ein paar Wochen und ein paar Monaten und ein paar Jahren schlauer, wo ist eigentlich meine Nachfrage und wo ist mein Behandlungsbedarf, ne? Und dann bin ich immer so ein bisschen so gelagert, das habt ihr jetzt sicherlich rausgehört. Mein Bauchgefühl ist, wenn es gut gemacht ist, die PZR und die Zahnmedizin, dann ist es wahrscheinlich einfacher, den nächsten Euro im gleichen Bereich zu verdienen, den ich schon beherrsche, als in einem komplett neuen Bereich. Ja.
Genau. Das wären jetzt so nochmal die strategischen Überlegungen auf dem Ganzen. Ne? Betriebswirtschaftlich haben wir es gerade eben schon beleuchtet. Und genau, jetzt stellt euch wahrscheinlich die Frage, so, ja, soll ich es jetzt machen, ja oder nein? Und was sind jetzt die Entscheidungskriterien? Deswegen vielleicht nochmal kurz eine Zusammenfassung, woran ihr das orientieren könnt. Also natürlich hängt es zu einem sehr großen Teil daran, was euer Schwerpunkt ist, wie ihr ausgerichtet seid, was eure Positionierung ist und wofür euer Herz schlägt. Ja, das ist völlig klar. Und wenn das Herz dafür schlägt, dann bin ich mir auch sicher, dass man das betriebswirtschaftlich sinnvoll hinbekommt. Ja, so, das wäre mal die erste Überlegung. Die zweite Überlegung ist auf jeden Fall, habe ich genug Umsatzpotenzial für mein Eigenlabor? Also sprich, wie viel Umsatz mache ich denn im Fremdlabor? Da haben wir gesagt, auf jeden Fall über 250.000. Eher, wenn wir über 300.000, 350.000 liegen, dann könnten wir uns überhaupt nur Gedanken darüber machen. Darunter macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Ja, das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt wäre dann, habe ich die Kapazitäten? Also das Thema Engpässe, was Christian gerade besprochen hat, habe ich sowieso einen Raum übrig, den ich nicht brauche und möchte ich eben kein Behandlungszimmer mehr machen und die Prophylaxe nicht erweitern, ja, dann habe ich natürlich es leichter, dort ein Eigenlabo einzurichten, als wenn ich nochmal separate Räume anmieten muss. Ja, das wäre sicherlich ein weiterer Faktor. Dann brauche ich natürlich auch die gewisse finanzielle Situation, also entweder die Liquidität oder überhaupt den Erfolg oder mit mir jemand Geld gibt, damit ich das überhaupt eine Investition in der Größenordnung tätigen kann. Auch das sollte natürlich berücksichtigt werden in dieser ganzen Entscheidung. Ja, und dann sollte ich quasi überhaupt erstmal in der Lage sein, ja, macht es Sinn oder nicht für mich zu beantworten. Ja, und danach geht es erst, wenn ich sage, ja, da kann ich überall einen Haken dran machen an die Diskussion, wie setze ich es überhaupt auf und wie setze ich es um, dass es auch wirklich erfolgreich ist.
Sehr schöne Zusammenfassung, Diana. Also ich hoffe, dass euch wie immer diese Diskussion, wir hören immer sozusagen von euch als Feedback, dass wir, ja, wir machen ja lange Folgen absichtlich und versuchen nicht die Themen unterkomplex in 15 Minuten einfache Antworten zu geben. Und wir hören immer von euch, dass euch gerade diese Diskussion, dieses Für und Wider, dieses Abwägen, dieses Beleuchten, dieses Einbringen von Aspekten in eure eigene Entscheidungsfindung hilft. Ich glaube, Dianas Zusammenfassung am Ende war gerade jetzt nochmal perfekt, sozusagen 4, 5 Prüfkriterien. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin die durchgegangen, ich will das machen, dann ist es höchstwahrscheinlich eine super gute Idee. Dann meldet euch gerne bei uns, meldet euch unbedingt bei einem Rechtsanwalt und bei einem Steuerberater. Diana hat es vorhin gesagt, das ist definitiv ein Thema, das nochmal anders gelagert ist, als nur, ich mache einen Prophylaxeraum mehr auf. Da kann man also ganz handfeste Fehler machen. Antikorruptionsgesetz, Steuergesetz sind Bereiche, wo man besser keine Fehler macht. Und ja, dann steht eigentlich nichts entgegen, dass euer Eigenlabor trotz unserer sozusagen, ja, manchmal vielleicht auch etwas kritischen Einordnung, nein, richtig erfolgreich und schön werden kann. Und ich glaube, das vielleicht abschließend, wenn das alles passiert, und da haben wir genug Beispiele für Diana, absolut, die wir auch in richtig der Vorbereitung gut durchgegangen sind, ne, dann sehen wir natürlich auch Eigenlabore mit 1 Million oder 2 Millionen Umsatz oder eben manchmal sogar auch mehr und mit ein paar 100.000 Gewinn unten. Und die wollen wir natürlich in der Praxis haben.
Richtig.
Ja, perfekt. Also in dem Sinne, ich glaube, wir haben alles beleuchtet, Diana. Wir hoffen, euch hat die Folge wieder gefallen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, diese Folge, wenn es euch jetzt beim Zuhören brennt und ihr sagt, boah, die haben keine Ahnung, alles anders, ja, dann werdet Mitglied in der WhatsApp-Aufgebohrt-Community. Das findet ihr in den Shownotes, den Link dazu. Ich glaube, das ist www.aufgebohrt-podcast.de. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Diana, vielleicht kannst du gerade mal ausprobieren im Browser. Da müsste sich dann wenn ihr es vom Handy aufruft, ein WhatsApp-Fenster öffnen, da könnt ihr einen Dialog bestätigen und dann seid ihr in der Community drin. Wenn ihr es gar nicht hinkriegt, schreibt uns eine E-Mail oder nehmt unser Kontaktformular, dann schreibt die Handynummer rein, dann laden wir euch ein. Da können wir diese Folge diskutieren, da könnt ihr eure Aspekte einbringen, da könnt ihr euch weitere Folgen wünschen. Und im freien Austausch, das ist eine Gruppe in der Community, haben wir auch gerade zu dem Thema eine Diskussion am Laufen gehabt, wo es nochmal um ganz andere Aspekte ging. Was davon kann ich in-house machen? Kann ich so eine Art Mini-Labor einrichten, wo ich gewisse Vorprodukte kaufe, die bei mir nur noch veredel? Ja, ganz andere Aspekte, da gibt es hochlukrative Dinge, die wir heute hier nicht besprochen haben. All diese Dinge könnt ihr unter euresgleichen in der WhatsApp-Community von Aufgebohrt diskutieren. Kommt da rein, ist wirklich ein super Mehrwert, wichtig bei der Community. Wir sind da wertschätzend, wir kritisieren uns da drin nicht, wir hinterfragen auch nicht die Fragen, die gestellt werden. Wir fragen uns, ob wir die gestellten Fragen beantworten können. Wenn wir sie nicht beantworten können, dann lassen wir es einfach anderen. Ja?
Ja.
Gut. Also, ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Davon leben wir, dass möglichst viele Leute den möglichst früh hören, um möglichst viele Fehler zu vermeiden und möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Also erzählt euren Kollegen von dem Podcast, leitet die Folge gleich per WhatsApp weiter, wenn es euch gefallen hat, und gebt uns gerne so viele Sterne, wie ihr für angebracht haltet bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich 5. Wunderbar. Danke, ja. Diana. Hat Spaß.
Danke auch. Ich freue mich schon jetzt auf die Diskussion der Community zu dieser Folge.
Wunderbar.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.